Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, heute Abend hören wir das Thema Babylons Fall. Heute Morgen haben wir gehört, die Hure Babylon, ihre Kennzeichnungen, ihr Auftreten und auch schon der Fall. Am Ende von Kapitel 17 wurde nämlich deutlich, die Hure ist geritten auf dem Tier, das scharlachrote Tier, der Antichrist. Und er hat sie gebraucht, um sein System aufzubauen, als falsches religionsökumenisches Triebmittel sozusagen. Und nachdem er sein Ziel erreicht hat, dann lässt er sie fallen. Und die Könige, die zum Antichristen gehören, sie bekommen den Auftrag, ja, diese Hure zu hassen und sie zu verwüsten und zu entblößen. Und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Und dann hieß es in Offenbarung 17, Vers 17, denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seinen Plan auszuführen. Und deshalb, wir haben gerade gesungen, glaube dann Gott und glaube dann mich. Hinter allem steht Gottes Plan, auch hinter dem, was hier wir hören über die Hure Babylon. Es muss so kommen, weil das Böse ausreift. Gott prüft seine Gemeinde, ob sie ihm treu bleibt oder ob sich eben der Teil der Namenschristenheit dann eben, die auf dem breiten Weg in Wirklichkeit ist, sich auch offen als babylonische Hure entwickelt. Diese Religionsökumene, diese Vermischung unvereinbarer Dinge, Wahrheit und Lüge, Licht und Finsternis, alles in einen Topf. Und dann kommt diese Hurerei heraus, auch mit den Mächten der Welt und mit den Mächtigen dieser Welt. Nun hören wir aber das Erfreuliche von Babylons Fall, so wie es Gott gesandt hat und wie es Gott in seinem Plan vorbereitet hat. Kapitel 18. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das Doppelte heim gemäß ihren Werken. In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen. Und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt! Denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Thujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden, und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden, und du wirst sie niemals mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen. Sie werden weinen und trauern und sagen: Wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. Und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von Ferne und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sahen: Wer war der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd: Wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie ein großer Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden, und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden, und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Soweit das Wort des lebendigen Gottes. Es ist ein langes Kapitel und deshalb möchte ich jetzt nicht Vers für Vers vorgehen, sondern Punkt für Punkt. Ich habe immer einige Punkte zusammengefasst und zwar möchte ich es in drei große Teile einteilen heute Abend. Teil A, Kennzeichen und Eigenschaften von Babylon. Teil B, das Gericht über Babylon und Teil C, das Verhalten der wahren Gläubigen und der wahren Gemeinde. Teil A, Kennzeichen und Eigenschaften von Babylon. Einige der wichtigsten Kennzeichen, die in Kapitel 18, auch schon in 17 genannt werden. Erstens, Babylon ist eine Behausung der Teufel und alles Unreinen. Es ist die falsche Religion, die abgefallene Kirche, die sich mit der Welt einlässt, mit den Mächtigen buhlt, die nach dem Reichtum strebt. Und es ist nicht mehr der Geist Gottes, der sie treibt, sondern der Geist dämonischer Mächte. Eine Behausung der Teufel und alles Unreinen. Sie betreibt Vermischung statt Absonderung. Unzucht statt Reinheit. Breiter Weg statt schmaler Weg. Ein erstes Kennzeichen, was in Vers 2 uns deutlich wurde. Zweites Kennzeichen. Alle haben sich mit ihr eingelassen und sie hat sich mit allen eingelassen, die einen Nutzen von ihr haben und sie hat einen Nutzen von ihnen. Ein Geben und Nehmen mit der Welt. Könige, Völker, Kaufleute, Schiffsleute, Handelsbeziehungen. Mit allen hat sie sich vereinigt, außer die, die im Lebensbuch des Lammes stehen. Sie haben sich abgesondert, sie sind dem Herrn Jesus treu geblieben. Drittes Kennzeichen, die Reichtümer. Das zweite Kennzeichen übrigens findet sich insbesondere auch in Vers 3, wo es ja heißt, von dem Blutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und so weiter. Nun das dritte Kennzeichen, Reichtümer, auch in Vers 3, wo es dann heißt, und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Die Reichtümer, als drittes Kennzeichen. Der Hure Babylon geht es um materielles, irdisches, Macht und Ruhm. Sie strebt nicht nach dem Himmelreich, sondern um Einfluss in dieser Welt. Sie baut große Kirchen und Kathedralen, ist nicht bereit, in die Untergründe und Katakomben zu gehen. Sie möchte große politische Programme verwirklichen, möchte anerkannt sein von den Politikern, den Wirtschaftsleuten, den Mächtigen und ist nicht bereit, den Weg der Verfolgung, Verspottung und Verachtung zu gehen. Reichtümer und Armut lehnt sie ab. Viertes Kennzeichen, in Vers 5 genannt, ihre Sünden reichen bis an den Himmel. Ja, Götzendienst, Vermischung, das ist die Ursünde gegen Gott. Das Streben, selber zu sein wie Gott und sich selber zum Gott zu machen oder sich falsche Götter zu basteln, zusammenzubauen. Das müssen jetzt nicht unbedingt gegossene Figuren sein. Der Götzendienst kann das eigene Wesen sein, das verehrt wird, kann der Mammon sein, der verehrt wird, kann irgendeine Ideologie sein oder selbstgemachte Religionen, durch die sich der Mensch selber erlösen will. Wenn man sich da nicht deutlich abgrenzt, verfällt man auch schon der hurerischen, babylonischen Vermischung. Ihre Sünden reichen bis an den Himmel. Skrupellos verstößt sie gegen Gottes Ordnungen, insbesondere gegen das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, spricht der Herr. Ich habe heute Morgen als Beispiel Assisi genannt, nicht? Diese ganzen Friedensgebetstreffen, wo der irdische Friede über der Wahrheit Gottes, des alleinigen wahren Gottes steht. Und man betet, jeder zu seinem Gott, Götzen, Ahnengeist, dämonischen Geist, Manitou und wie die alle heißen. Nicht? Das hat man ja vor Augen gesehen bei diesen sogenannten Weltfriedensgebeten und wird auf den Kirchentagen und an anderen Orten immer häufiger durchgeführt. Aber irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir werden es gleich noch sehen, wenn das Gericht der Hure beschrieben wird. Das Gericht über die Hure. Fünftes Kennzeichen. Sie fühlt sich als Königin, wird aber arm und bloß sein. Ihre Schande, ihre Blöße wird offenbar werden. In Vers 7, da führt sie dieses Selbstgespräch. Sie betet ja nur sich selber an. Sie betet nicht zum wirklichen Gott und spricht zu sich selber, so wie der törichte Kornbauer, der die Scheunen voll sammelte und sagte, liebe Seele, nun hast du Ruhe. Er spricht zu sich selber. Und sie sagt auch zu ihr, sie beruhigt sich und sagt, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Ich werde nachher noch eine Stelle lesen, wie also gewisse Formulierungen sich auch schon im Alten Testament finden, bei den Propheten, wo es auch um das irdische Babel ging. Um das irdische Babel im Alten Bund, das historische Babel, richtiger gesagt. Ja, als eine der Vorschattungen für dieses endzeitliche Babel. Da heißt es dann auch, ich bin keine Witwe und ist doch eine Witwe. Fühlt sich selber als Königin, aber an einem Tag werden die Plagen über sie kommen. So sagt uns Offenbarung 18, Vers 8. Sechstes Kennzeichen, sie will nicht leiden mit Jesus. Keine Leidensbereitschaft. Die wahre Gemeinde Jesu ist bereit, für den Herrn zu leiden und auch mit ihm das Martyrium auf sich zu nehmen. Aber die Hure, nein, nein, leiden auf keinen Fall. Anerkennung, ja, leiden, nein. Sie schwimmt mit dem Trend mit, so wie die toten Fische mit dem Strom schwimmen, schwimmt die falsche Kirche, die falsche Religion mit dem Zeitgeist und stellt sich diesem Trend nicht entgegen. Das neueste Kennzeichen, Emerging Church, wo man die ganzen postmodernen Elemente in sich aufnimmt, sicherlich mit einem vordergründig missionarischen Anliegen, aber letztendlich überwuchert der Zeitgeist die Gemeinden und sie sind nicht mehr wiederzuerkennen, verlieren immer mehr ihre Leuchtkraft und werden von der Welt aufgesogen, früher oder später. Eine tragische Entwicklung, was wir auch jetzt erleben. Nicht leiden mit Jesus, sondern mit dem Trend mitschwimmen. Wer sich mit dem Zeit- und Weltgeist einlässt, der wird nämlich bald zum Witwer oder zur Witwe. Ja. Dieser Zeit- und Weltgeist, nämlich der Antichrist dann in Person, lässt die Hure fallen, wenn er sie nicht mehr braucht. Er braucht die Hure, die falsche Kirche und Religion nur, um
die Gemeinde aufzuweichen, aufzubrechen, zu verändern, umzupolen, umzugestalten und von ihrem Zentrum wegzuführen, dem Kreuz vom Golgatha und dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Stattdessen kommen andere Zentren in die Mitte, ob es jetzt die Marienverehrung ist, ob es eine neue Mystik ist, ob es gewisse charismatische Erfahrungen sind, also wo dann die Erfahrungsreligion die Wortoffenbarung verdrängt, oder ob es ja irgendwelche politischen und sozialen Weltveränderungs- und Weltverbesserungsprogramme sind. Social Gospel, ja, soziales Evangelium, ist in den Kirchen heute weit verbreitet. Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung als neues Evangelium, dass das alte Evangelium vom Kreuz verdrängt. Der Mensch will kein Kreuz mehr tragen, sondern er will das Kreuz beseitigen und selber das tausendjährige Friedensreich aufrichten. Aber was erwächst daraus? Wir wissen es aus der Geschichte. Diktatur über Diktatur. Auch jetzt sind die Bestrebungen im Gange mit dem vereinten Europa. Diktatur Europa bahnt sich an. Eine ernste Sache. Wir stehen unmittelbar davor, wenn das Bundesverfassungsgericht den Klagen nicht stattgibt, die gegen den EU-Reformvertrag eingereicht wurden, dann können wir unser Grundgesetz und unseren deutschen Staat in Kürze abschreiben. Dann löst sich alles auf in die Europäische Union hinein und kaum einer weiß es. Es wird streng geheim gehalten vor der Bevölkerung. Die nächsten Tage oder Wochen wird die Entscheidung fallen. Wir wollen auch da für die Bundesverfassungsrichter beten, die diese Klagen jetzt entscheiden müssen. Bisher hat der Bundespräsident den EU-Reformvertrag nicht unterschrieben, weil er noch wartet, wie die Klagen, die in Karlsruhe vorliegen, ausgehen. Und Karlsruhe entscheidet auch über seine eigene Entmachtung, das Bundesverfassungsgericht. So weit ist es. Habt ihr das schon gewusst? Wer hat das schon gewusst? Keiner. Haben wir gedacht? Ja, es wird geheim gehalten. Ich habe ein Buch dabei, Diktatur Europa, da steht einiges drin. Ich werde auch im nächsten Zeitjournal weiter über diese Entwicklungen berichten. Ja, nun, sie will nicht leiden mit Jesus, sondern mit dem Trend mitschwimmen. Siebtes Kennzeichen der Hure. Sie hat Waren jeder Art verkauft. Selbst Menschen, Leiber und Seelen. Das war ein Schockeffekt, als wir das gehört haben. Ja? Da wurden so schön Waren aufgezählt, die ja Gott alle gut geschaffen hat. Aber plötzlich sind bei den Waren auch Menschen, Seelen dabei und Menschen, Leiber, Sklaverei. Das ist ein Kennzeichen des Altertums und es ging ja bis in die Neuzeit, die Sklaverei, auch zur Zeit der Bibel. Aber wenn wir da den Philemonbrief lesen, wie fein und ja befreiend ist diese Botschaft, die Paulus da an Philemon schreibt. Er soll den Onesimus doch nicht bestrafen, er soll ihn jetzt als Bruder annehmen, ja, als sage ich mal, gleichwertigen Bruder wie er. Jeder Mensch ist vor Gott gleich wert als Geschöpf Gottes. Ein Geschöpf Gottes allerdings ist noch kein Kind Gottes. Kind Gottes werden wir erst durch die Wiedergeburt im Glauben an den Herrn Jesus Christus. Wird oft bewusst verwechselt von vielen Kreisen. Alle Menschen sind Kinder Gottes. Ist falsch. Geschöpfe Gottes, aber nicht Kinder Gottes. Aber hier Sklaven hat diese Hure selbstverständlich. Die Sklaverei wird wieder eingeführt. Muss man sich vorstellen. Übrigens bei diesen Waren, da möchte ich kurz drauf eingehen. Von Vers 11 bis 13 ist es beschrieben, das sind, ich habe mal gezählt, nach meiner Zählung 28 Artikel aufgezählt. Alles wunderbar geschaffen, auch die Menschen natürlich, die da verkauft werden, sind auch wunderbar geschaffen. Und es sind gute Gaben Gottes, die da genannt werden. Sie werden nur von der Hure pervertiert, indem rücksichtsloser Mammonsgeist herrscht, indem die Reichen immer reicher und die Mächtigen immer mächtiger werden und die Leute und die Bevölkerung ausgebeutet. Das kann man hier auch folgern, dass das kennzeichnend ist für diese antichristliche Diktatur. Dass es auch ein Machtsystem ist, wo die Gefolgsleute sehr viel Geld und Macht bekommen und diese Hure arbeitet ihnen zu. Die falsche Religion und Kirche ist auch eine Kirche der Mächtigen, nicht der Sünder, die der Herr Jesus retten will, sondern eine Kirche der Mächtigen. Und nun, da werden genannt 28 Artikel, 4 Artikel aus dem Bereich des Schmucks, 4 prächtige Kleidungsstoffe, 6 Baustoffe, 4 Duftstoffe und Kosmetika, 4 Nahrungsmittel und 6 Lebendwaren inklusive Menschen, Leiber und Seelen. Und wie gesagt, am Schluss der Schock, wo es dann heißt, nachdem da so schön noch die Nahrungsmittel aufgezählt werden, ja, ist ja alles so schön, dieser Handel, und dann aber plötzlich Leiber und Seelen der Menschen. Wiedereinführung der Sklaverei. Sie bindet Menschen auch sich, Menschenseelen an sich, durch gewisse Techniken, vielleicht sogar Hypnose und was auch immer, mag man jetzt etwas spekulieren, vielleicht auch durch unbiblische sakramentale Handlungen, wo Menschen abhängig gemacht werden von gewissen religiösen Systemen. Wenn sie nicht regelmäßig diese Hostie empfangen, dann können sie nicht wirklich in das Himmelreich eingehen. Solche Lehren finden sich ja in gewissen Religionen oder Kirchen. Ich kann das jetzt hier nur andeuten. Abhängigkeit von Menschen, von geweihten Priestern, wenn die einem nicht die Sakramente zuteilen, kann man nicht zum Leib Christi gehören. Das ist aber katholische Kirchenlehre, ich übertreibe jetzt nicht. Du bist nur Glied am mystischen Leib des Christus in Gestalt der katholischen Kirche, wenn du durch geweihte Priester die Sakramente empfängst. Also wir sind nur außerhalb stehen, wir sind nicht so richtig am Leib angebunden, wenn wir nicht die sakramentale Fülle empfangen, die an sich nur der Papst über seine Unterstufen, Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe bis hinunter zu Priestern dann vermittelt. Ja, das ist katholische Lehre. Menschen werden gebunden, Menschenseelen, auch durch falsche Lehren. Es kann auch bei vielen Sekten geschieht das so, dass Menschen versklavt werden durch sektierische Lehren, sektierische Führer, die sagen, nur bei mir findest du das Heil oder die Fülle des Heils. Auch die Neuapostolischen haben eine ähnliche Lehre, gerade hier in der Nachbarschaft. Nur wenn man versiegelt wurde durch einen lebenden Apostel, hat man den Heiligen Geist empfangen. Ja, das ist eine grundlegende Lehre der Neuapostolischen Kirche. Und dann versiegeln sie sogar Tote und taufen Tote, indem sie stellvertretend ihren Leib als Hülle darbieten, genau wie die Mormonen. Das sind alles spiritistische Handlungen, liebe Geschwister. Halten wir uns von solchen finsteren Dingen fern. Da gibt es entschlafenen Gottesdienste, habt ihr schon gehört? Ja, für die Entschlafenen, die sind dann gegenwärtig in Gestalt der Priester und Apostel bei den Neuapostolischen. Das sind ganz unheimliche Dinge. Ich weiß nicht, wer sowas schon mal miterlebt hat. Ich würde davor warnen, da überhaupt teilzunehmen. Und außen alles so fein und ordentlich. Ich verurteile und kritisiere jetzt nicht den einzelnen Menschen, aber Lehren, die von der Bibel so deutlich abweichen, müssen wir auch deutlich kritisch darstellen. Auch unter den neuen Gesetzen, die jetzt in Vorbereitung sind. Ja, also, ich habe jetzt ziemlich einen Exkurs gemacht, jedenfalls Bindung von Menschenseelen durch unbiblische Lehren, Praktiken und Handlungen. Achtes Kennzeichen der Hure, sie hat die Gläubigen verfolgt und getötet. Ja, sie tut das und tut das noch vermehrt, wenn sie richtig ausreift in der nächsten Zeit nun auch. Das wird in Vers 24 genannt. Das ist ein Satz über das Blut der Propheten und Heiligen, das in ihr gefunden wurde, gewissermaßen als Anklageschrift, hält Gott, der Herr, ihr das vor. Ja, nochmals am Schluss, um das Urteil zu bekräftigen, abzuschließen. Du hast die Heiligen getötet, nun wird ihr Blut von dir gefordert, und zwar in vielfachem Maß. Darauf komme ich gleich zurück. Das Märtyrerblut. Das ganze Kapitel 17 handelt auch davon. Neuntes Kennzeichen. Und dabei ging es fröhlich in ihr zu, mit viel Musik und Tamtam. Das wird gesagt, auch im Kapitel 18. Allerdings schon im Zusammenhang des Gerichts, wo es dann heißt, und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden und so weiter. Also ein wunderbar auch poetisches Bild für diese Unterhaltungsindustrie, die in dieser Hure Babylon herrscht. Sie bringt wunderbare Musik hervor und gleichzeitig verfolgt sie die Gläubigen. Sie fabriziert staunenerregende Kunstwerke. Und gleichzeitig zerstört sie das größte Werk Gottes, den Menschen, der den Heiligen Geist empfangen hat und der Jesus nachfolgen will, indem sie solche verfolgt. Äußerer Pomp und innere Fäulnis. Das klingt geradezu paradox, ja. Fröhlichkeit wird vorgetäuscht und gleichzeitig Christenverfolgung. Alles unter dem Deckmantel der Religion. Ja, ist wirklich schlimm. Grausam und abstoßend. Lassen wir uns davor warnen. 10. Kennzeichen. Sie hat Drogen und Zauberei gebraucht. Das steht ebenfalls in Kapitel 18. Da kommt nämlich der Begriff Zauberei oder Pharmakia vor. Ich habe es heute Morgen schon erwähnt. In Vers 23. Durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Der Begriff, der auch für Drogen steht, rauschhafte Zustände, Trunkenheit, die Betäubung der Massen, Trance und Ekstase, Rockmusik und Psychedelik, die Okkulte und die sexuelle Welle, alles das wird gebraucht, um die Menschen zu benebeln, ihr klares Denken, ihr Unterscheidungsvermögen auszuschalten und sie zu einer einheitlichen Masse, die dem Antichristen Heil zuruft, zu verschmelzen. 10 Kennzeichen in Kürze zusammengefasst aus diesem langen Kapitel. Jetzt möchte ich zum zweiten Teil kommen, zum Teil B, das Gericht über Babylon. Das ist ja das Hauptthema dieses Kapitels 18, der Sieg des Herrn Jesus über Babylon. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch aus dem Alten Testament, aus 3 Propheten, kurz gewisse Paralleltexte oder Vorschattungen dazu mit uns betrachten. Und zwar aus den Propheten Jesaja, Jeremia und Hesekiel. In Jesaja und Jeremia und auch bei den anderen Propheten wird von vielen Völkern geschrieben, die aufsteigen und absteigen, die sich erheben über Israel und die zu Fall kommen, dann selber auch. Ja, das Gericht des Herrn lässt nicht lange auf sich warten. Und so ist auch in Jesaja Kapitel 47 das ganze Kapitel überschrieben hier mit Babylons Fall. Es ist sicherlich der Fall des antiken Babylon gemeint, das ja in Gestalt des Königs Nebukadnezar Israel erobert hatte. Und es kam selber zu Fall in einer Nacht im Jahre 539 vor Christus, als die Medo-Perser, das Heer aus dem Norden, plötzlich vor Babel stand und der Gesang des Belsazar und seiner berauschten Anhänger mit einem Moment verstummte, als nämlich die Feinde eindrangen und alles verloren war. Und das ist beschrieben, oder ja, genannt auch hier in Kapitel 47 des Propheten Jesaja, ab Vers 5. Setze dich schweigend hin und geh in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer, das sind die Babylonier. Denn man wird dich nicht mehr Beherrscherin der Königreiche nennen. Vers 7. Du hast gedacht, ich werde ewiglich Gebieterin sein und hast dir dies nicht zu Herzen genommen und nicht bedacht, was danach kommen würde. Nun aber höre, du Üppige, die sorglos thront, die in ihrem Herzen spricht, ich bin's und sonst niemand, ich werde nicht als Witwe dasitzen. Kommt uns das bekannt vor? Ja, genau, was in Offenbarung 13 beim endzeitlichen Babel auch wieder auftaucht. Ich werde nicht als Witwe dasitzen, noch erleben, wie mir die Kinder geraubt werden. Dennoch wird dir beides begegnen in einem Augenblick, an einem Tag. Die Kinder werden dir geraubt und Witwe wirst du sein, mit großer Macht werden sie über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien, haben wir wieder die Zaubereien, ja, und der großen Anzahl deiner Beschwörungen. Übrigens wird einige Verse weiter ausdrücklich die Astrologie verurteilt, die sie betrieben hat. Ist vielleicht für manchen interessant, der immer noch das Horoskop liest. Das heißt hier in Vers 12, tritt doch auf mit deinen Beschwörungen und mit der Menge deiner Zaubereien, mit denen du dich abgemüht hast von Jugend auf. Vielleicht vorhast du zu helfen, vielleicht kannst du Schrecken einflößen. Du bist müde geworden von der Menge deiner Beratungen. So lass sie doch herzutreten und dich retten, die den Himmel einteilen, die Sternseher, das sind die Astrologen, die jeden Neumond ankündigen, was über dich kommen soll. Siehe, sie sind geworden wie Stoppeln, die das Feuer verbrannt hat. Sie werden ihre Seele nicht vor der Gewalt der Flammen erretten, denn es wird keine Kohlenglut sein, an der man sich wärmen und kein Ofen, an dem man sitzen könnte. So sind die Astrologen. Wie Stoppeln, die das Feuer verbrennen. Sie geben keine Wärme, kein Heil, sondern es ist nur Betrug. Jesaja 47. Genauso in Jeremia 51. Da lesen wir Vers 6. Flieht hinaus aus Babel. Ja, da findet sich das schon. Damals das alte Babel, aber auch schon typologisch und auch symbolisch für das endzeitliche Babel gebraucht. Flieht hinaus aus Babel und rette jeder seine Seele, damit ihr nicht umkommt in seiner Missetat. Denn das ist die Zeit der Rache des Herrn. Er bezahlt ihm, was es verdient hat. Und jetzt kommt auch ein bekanntes Bild aus Offenbarung 17. Babel, ein goldener Becher in der Hand des Herrn. Und wir haben von der Hure gehört, die selber jetzt einen goldenen Becher trägt, die sich selber zum Gott machen wollte, mit dem Gräuel ihrer Hurerei. Dieser verschmutzte Becher. Babel war der Becher und die Hure trägt jetzt selber den Becher. Sie hat sich an die Stelle Gottes gesetzt. Der die ganze Welt trunken machte. Die Völker haben von seinem Wein getrunken. Darum sind die Völker rasend geworden. Babel ist plötzlich gefallen und zertrümmert worden. Heult über es, bringt Balsam für seine Wunden. Vielleicht kann es noch geheilt werden. Ja, wie gnädig ist Gott? Vielleicht ist es auch schon ironisch gemeint, aber ich denke, es ist immer noch ein Funke Barmherzigkeit Gottes, der hier auftaucht. Kehr doch noch um. Es ist immer noch Gnadenzeit. Es gilt auch jedem, der noch kein Kind Gottes ist, auch heute Abend. Kehr noch um, es ist immer noch Gnadenzeit, solange du hier lebst und atmen kannst. Es kann manchmal schneller vorbei sein, als man denkt, ja, jetzt ist Gnadenzeit. Und auch Babel galt dieser Zuruf. Vielleicht kann es noch geheilt werden. Wir haben Babel heilen wollen, aber es ist nicht gesund geworden. Verlasst es und lasst uns jeder in sein Land ziehen, denn sein Gericht reicht bis zum Himmel und steigt bis zu den Wolken empor. Auch hier, die Sünden reichen bis zum Himmel, dann in Offenbarung 18 wird das wieder aufgegriffen. Und damit wir erkennen, dass Babel im Alten Bund nur ein Typus ist, eine Vorschattung des endzeitlichen Babel, lese ich noch einige Verse aus Hesekiel 27. Da ist auch ein Klagelied, aber diesmal über Tyrus. Aber in diesem Klagelied kommen interessanterweise genau diese Warenlisten vor, wie sie in ähnlicher Weise sich auch in Offenbarung 18 finden. Diese Liste von Waren, noch viel ausführlicher hier. Denn Tyrus war eine unbeschreiblich einflussreiche Handelsmacht, direkt am Mittelmeer gelegen, die Phönizier, ja, mit ihren wunderbaren Schiffen. Und auch sie sind gefallen. Der König von Tyrus wird sogar mit dem leuchtenden Cherub im Paradies verglichen, mit dem gefallenen Lichtengel Luzifer. In Kapitel 28, das kann ich jetzt hier nur erwähnen, du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Das sind die Engel, ja. Aber er ist abgefallen, wollte selber wie Gott sein. Und nun das Klagelied über Tyrus. Nur einige kurze Stellen daraus. Tarsis hat mit dir Handel getrieben, mit einer Menge von allerlei Gütern. Mit Silber, Eisen, Zinn und Blei hat es deine Waren bezahlt. Javan, Tubal und Mesech sind deine Kunden gewesen. Mit Menschenseelen und ehernen Geräten haben sie Tauschhandel mit dir gerufen. Da haben wir wieder die Menschenseelen. Seht ihr? Babel ist überall. Das zeigt uns auch, Babel ist nicht nur im antiken Babylon. Babel ist in allen heidnischen Völkern und allem Heidentum und Vermischung auch heute. Und in allen Gemeinden, wo der Weltgeist eingedrungen ist, ist auch Babel. So deshalb auch in Tyrus damals. Und dann werden weitere Handelsbeziehungen aufgezählt. Und auch die Schiffsleute, die dann trauern über Tyrus, über das antike Tyrus, das wird dann auch ausführlich beschrieben. Da heißt noch dann in Vers 30, sie werden deinetwegen ihre Stimme erheben und bitterlich schreien. Sie werden Staub auf ihre Häupter werfen und sich in Asche wälzen. Auch das eine Vorschattung auf Offenbarung 18. Ja, wir sehen also, die Bibel ist eine wunderbare Einheit von Gottes Geist inspiriertes Wort. Und wir staunen immer wieder, wie wir hier Zusammenhänge erkennen dürfen. Ja, das waren einige Zitate nun aus dem Alten Testament. Nun möchte ich nochmal zurückkommen zum Kapitel 18 direkt, der Fall Babylons. Es heißt in Vers 6, vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das Doppelte heim gemäß ihren Werken. Warum das Doppelte, fragt man sich, ist das nicht ungerecht? Nein, es ist nicht ungerecht, weil Babel, die Kirchen, eine große Verantwortung haben für die Menschenseelen. Die Lehrer werden ein besonderes Urteil von Gott auch empfangen, heißt beim Propheten Daniel, weil sie eine große Verantwortung haben. Ich bete auch immer, wenn ich euch was sage, Herr, bewahr mich vor Irrlehren, ja, dass ich euch nichts Falsches verkündige. Und ich weiß auch, unser aller Erkenntnis ist Stückwerk. Und doch soll das unser Gebet sein, dass wir nichts, soweit wir es von unserem Wissen und Gewissen verantworten, nichts Falsches lehren sollen.
und auch nichts Falsches tun sollen und Reinigung beanspruchen dürfen beim Herrn. Aber hier Babel hat bewusst diesen Kelch des Unflats ausgeleert und in diese Welt hineingegossen und hat Irrlehren über Irrlehren, Sünden über Sünden ausgebreitet. Es ist nicht Zufall, dass heute es so aussieht in Kirchen und auch Freikirchen, wie es heute ist. Dass jetzt, Verhaltensweisen und Praktiken gesegnet werden, die Gott ein Gräuel sind. Ja, soweit ist es ja schon. Unvorstellbare Dinge, die da geschehen. Und dass Lehren in Kirchen eingedrungen sind, die man nur als Lehren von Dämonen bezeichnen kann. Ich habe heute Morgen erwähnt, feministische Lehre, dass das Menstruationsblut der Frau mehr Heilskraft enthalte als das Blut Jesu und solche Lehren von Dämonen. Ja, also es sind Dinge, die wir gar nicht in den Mund nehmen wollen. Aber alles das wird geduldet, weithin und immer mehr ausgebreitet. Und die Grundlage dafür ist die Bibelkritik. Da hat der Teufel schon seit Jahrhunderten, ja sogar seit dem Sündenfall, wenn man ganz zurückgeht, angesetzt, sollte Gott gesagt haben, diese Lüge der Schlange und lügenhafte Frage der Schlange, die geht bis heute weiter in die Katheder und auf die Kanzeln vieler Kirchen. Sollte Gott gesagt haben. Der methodische Zweifel, der methodische Atheismus, wie es Adolf Schlatter einmal bezeichnet hat und abgelehnt hat, obwohl er auch noch Eierschalen der Bibelkritik mit sich geschleppt hat. Ich will jetzt kein Urteil fällen, steht mir nicht zu, aber er hat doch eine recht positive Theologie vertreten. Aber wie viele sind hier verdorben worden an den Hochschulen? Und deshalb haben Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaften, alle Ausbildungsstätten eine besondere Verantwortung. Wie tragisch, dass heute immer mehr die Bibelkritik auch in evangelikale Ausbildungsstätten einbricht. Und jetzt neuerdings gibt es ja eine erste Akademie, die eine Anerkennung durch den Staat bekommt. Die Anerkennung ist erteilt, wird in 3 Wochen verkündet. Ich weiß schon ein bisschen früher als ihr. Aber um welchen Preis? Die Chicago-Erklärung ist nicht mehr verbindliche Grundlage. Ich musste die damals, als ich dort tätig war, noch jedes Jahr unterschreiben. Ist jetzt nicht mehr so. Und da wurde ganz glasklar die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, nicht nur in Glaubens- und Lebensfragen, sondern auch in naturwissenschaftlichem, historischem und geografischem Bereich verkündet. Also auch, was alle geschichtlichen und historischen Fragen, etwa die Schöpfung in der Zeit, die die Bibel beschreibt, die Sintflut, die Entstehung der Bibelbücher durch die Autoren, die da stehen, also dass wirklich die Mosebücher von Mose sind, Daniel von Propheten Daniel und so weiter, dass das wirklich stimmt und dass die Bibel irrtumslos ist. Und das ist jetzt nicht mehr absolut verbindlich. Das sind Kompromisse mit der Welt, wo man nur sagen kann, wir sind traurig und wir beten für diese Brüder, dass sie noch umkehren von ihrem Irrweg. Nun, deshalb die Vervielfachung der Strafe, weil die Lehrer und die kirchlichen Kreise eine besondere Verantwortung haben für die Gemeinden. Und wenn sie an einer Menschenseele schuldig werden, haben sie schon eine doppelte Schuld auf sich geladen. Die Schuld für sich selber und auch für den anderen. Ja, vielleicht deshalb auch die Verdoppelung der Strafe. Nee? Eine vielfache Schuld. Und je höher jemand in der kirchlichen Hierarchie gestiegen ist, umso mehr Verantwortung trägt er. Ich beneide keinen, der sich Bischof nennt. Es gibt laut Bibel meines Erachtens keine Bischöfe, wie man sie landläufig sieht, sondern nur Älteste über Gemeinden, aber nicht solche extrem hierarchischen Strukturen, die wir heute in manchen Kirchen beobachten, finden sich in der Bibel nicht. Da können wir gerne nochmal drüber reden, wer da Fragen hat. Aber da ist eine große Verantwortung, wenn jemand solche Posten beansprucht. Vervielfachung der Saat, die dann zur Ernte führt. Galater 6, Vers 7, was der Mensch sät, das wird er ernten. Hosea 8, Vers 7, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Da ist auch diese Vervielfachung der Saat angedeutet. Und nun haben wir hier 3 Totenklagen im Rahmen des Gerichts über Babylon. 3 Totenklagen der ehemaligen Verbündeten Babels. Das erste sind die Könige. In Vers 9 bis 10 wird das beschrieben. Sie haben Babylon benutzt, zusammen mit dem Antichristen, um mächtig zu werden, um reich und einflussreich zu werden, um religiöse Unterstützung zu finden für ihre Machtpolitik, Eroberungspolitik.
Aber dann haben sie Babel fallen gelassen, vom Antichristen beauftragt, aber auch unter der Zulassung Gottes, dass Gottesplan ausgeführt wurde. Der Antichrist ist auch nur ein Affe an der Leine Gottes. Ich weiß, das ist vielleicht schwer zu verstehen, aber wir wissen, Gott sitzt im Regimente und lässt das zu einer letzten Prüfung der Menschheit. Ja, die Hure wird fallen gelassen, vielleicht durch Verrat, was in solchen Kreisen üblich ist, wo es um Macht und Einfluss geht. Da herrscht auch der Verrat. Und jetzt sind sie selber schockiert, wie schnell und tief der Fall erfolgt ist. Wehe, wehe, rufen sie. Du große Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Sie stehen ferne. Es distanzieren sie sich plötzlich von dieser falschen Religion. Stehen ferne, ja, diese Distanzierung. Und sie merken aber selber, kann es uns auch schnell treffen und wird sie auch schnell treffen. So wie in Daniel 5, Vers 30 es beschrieben wird, das alte Babel fiel an einem Tag und das neue Babel genauso. Das sind die Könige, die erste Totenklage. Die zweite Totenklage erfolgt durch die Kaufleute. Interessanterweise sind das die meisten Verse. Vers 11 bis 16. 11, 12, 13, 14. Das sind 6 Verse über die Kaufleute. Bei den Königen waren es nur 2, bei den Schiffsleuten sind es 3 Verse. Aber Kaufleute, da war wohl das Herz dieser Hure, ja, reich zu sein, Reichtum auch auszuteilen und zu sammeln, die Bereicherung. Ich habe ja schon aufgezählt, die ganzen Artikel, überwiegend Luxusartikel, die da genannt werden. Und wie ist es heute mit dem Reichtum, mit dem Wirtschaftlichen? Ich habe mal vor einigen Jahren gesagt, auch öffentlich, man kann nicht auf wirtschaftlichen Segen hoffen, wenn man die Gebote Gottes so mit Füßen tritt, wie es in unserem Volk geschieht. Und man hat in Deutschland interessanterweise als ersten Feiertag welchen Feiertag abgeschafft? Den Bußenbettag. Keine Buße mehr und kein Gebet mehr, das ist die symbolische Bedeutung der Abschaffung dieses Feiertags. Ja. Und wie kann man dann, wenn man nicht mehr zu Buße und Gebet bereit ist, auf wirtschaftlichen Segen hoffen? Jetzt erleben wir die Früchte. Ja, es ist nicht nur die Fehlwirtschaft, natürlich irdisch gesehen schon, aber es ist die Sünde der Menschen, die uns auch diese Krisen jetzt beschert. Und auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass jede solche Weltwirtschaftskrise und Finanzkrise die Voraussetzung ist zur Entstehung von Diktaturen. Das begünstigt die Entstehung der Diktatur Europa, vor der wir unmittelbar stehen, liebe Geschwister. Ich habe noch ein paar Exemplare da, dieses Buchs Diktatur Europa. Das sind Dinge, die ihr noch nie gehört habt. Das sind schreckliche Entwicklungen. Ich habe jetzt auch die Verfassung analysiert und bin von einem Schock in den anderen gefallen. Damals haben sie Hitlers Mein Kampf auch nicht gelesen, die meisten, und haben plötzlich erleben müssen, wie das dann alles losging. Ich weiß, der Vergleich ist sehr gewagt, aber ich weiß nicht, wie ich sonst deutlich machen soll, wie weit wir inzwischen schon stehen. Und dazu passt dann auch Babel. Es ist ganz klar, dass der Name Gottes nicht in der europäischen Verfassung vorkommt. Nur die religiösen Werte Europas. Und Religion ist alles außer dem christlichen Glauben, denn der christliche Glaube ist keine Religion. Also kommt der christliche Glaube gar nicht vor im neuen Europa, im vierten Weltreich nach Daniel. Ist uns das bewusst? Die Kirchen kommen vor, aber da heißt, die werden nur geachtet. Aber Diskriminierungen werden bekämpft. Nur 2 Zitate aus dieser neuen Verfassung. Zweierlei Maß. Das sind jetzt nur Andeutungen, könnt mich gerne noch fragen. Nun, die dritte Totenklage nach den Königen und Kaufleuten kommt durch die Schiffsleute, die Seefahrer. Das ist immer wichtig beim Handel, ja, die Beweglichkeit, die Mobilität. Erich Brüning stand vor 2 Jahren hier und hat diese Stelle so gedeutet, dass das heute vielleicht nicht mehr wirkliche irdische Schiffe sind, sondern vielleicht auch Aktienschiffe und der DAX und der NEMAX und diese ganzen Kurse, die ja über Internet und Telekommunikationsmittel heute in rasanter Weise vermittelt werden können. Es kann durch gewisse Manipulation auf dem Aktien- und Wirtschaftssektor in einer Stunde die ganze Weltwirtschaft zu Boden gerissen werden. So weit sind wir schon, durch diese neuen Handelsmöglichkeiten. Und ein sichtbares Symbol des plötzlichen Niedergangs Babels, was war das vor einigen Jahren? Sicherlich nur eine Vorschattung. Der 21. September 2001, der rasante Zusammenbruch der 2 Zwillingstürme, 11. September 2001, 11. September, bin immer dankbar, wenn ihr mir helft ein bisschen. Ich versuche ja meist auswendig, aber bei den Zahlen ist bei mir immer der Schwachpunkt. Also 11. September, wo in kürzester Zeit die Symbole der Weltwirtschaft, darum ging es nämlich, ja, die Symbole der Weltwirtschaft in Trümmer sanken. Babel, Babel ist gefallen. Übrigens heißt es zweimal gefallen. Es heißt total gefallen. Und die religiöse Seite Babels ist gefallen und auch die wirtschaftliche Seite. Deshalb steht hier zweimal gefallen. Gefallen, gefallen ist Babel. Totalität ihres Falls. Und heute erleben wir ja die zunehmende Teuerung. Es ist keine Lösung, wenn man immer mehr Geld nachdruckt. Das führt noch mehr zur Katastrophe. Aber man hat sich schon so tief hineinmanövriert, dass menschlich gesehen es kaum noch einen Ausweg gibt. Außer wenn da ein starker Mann jetzt auftritt. Aber der Herr sitzt im Regiment, er kann auch, wenn er noch Gnadenzeit schenken sollte, auch diese Krise lösen helfen und Menschen erleuchten, die wirkliche Rezepte dafür noch finden. Aber ich sage nochmal, solche Weltwirtschaftskrisen, solche schwarzen Freitage oder Montage, jetzt war es glaube ich ein schwarzer Montag, waren immer schon Grundlagen zur Entstehung von Diktaturen. Nun, ich komme langsam zum Ende. Vers 21. Entschuldigung, ich habe vergessen. Nein, lesen wir erst Vers 20. Vers 20, ja. Das wollen wir nicht übersehen. Denn das ist der Lichtvers in diesem Kapitel, der Vers 20. Da kommt ein absoluter Kontrast zu diesen Totenklagen der ehemaligen Verbündeten der nun gefallenen Babel-Religion. Und dieser Kontrast ist die Freude der Erlösten, die Freude der Märtyrer, die durch Babel umgebracht wurden. Hier werden interessanterweise die Apostel genannt. Kommt sonst selten vor in der Offenbarung dieser Begriff, wenn überhaupt. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut. Aber hier heißt es in Vers 20, freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Wir nehmen ja an, das ist jetzt aus der Tradition, aber es mag so sein, dass außer Johannes, dem längst lebenden Apostel, wohl alle anderen den Märtyrertod gestorben sind. Ja. Also jetzt von den Zwölfen. Es ist ja der engste Kreis der Apostel, es gab auch weitere Apostel über den engeren Kreis hinaus. Paulus als Letztberufen, als eine unzeitige Geburt, 1. Korinther 15, danach wurde keiner mehr berufen, weil das ganz klar das abschließt. Deshalb sind alle heutigen sogenannten Apostel falsche Apostel. Es gab im 2. Jahrhundert keine Apostel mehr, bis dann im 19. Jahrhundert falsche Propheten auftraten und sich selber zu Aposteln eingesetzt haben. Aber das nicht nebenbei bemerkt. Aber jedenfalls, die wirklichen Apostel und Propheten, jetzt, sie dürfen sich freuen, sie konnten, durften und sollten sich nicht selber rächen. Aber der Herr sagt, mein ist die Rache. Wollen wir immer unterscheiden. Nicht der Mensch wird zur Rache aufgerufen, sondern der Herr schafft gerechtes Gericht. Absolut gerecht. Da können wir nichts dran rütteln, nichts dran wegnehmen und nichts hinzufügen. Gott richtet nach dem Maß, das der Mensch verdient hat. Und wohl dem, der das Blut Jesu Christi des Lammes angenommen hat, damit nicht sein Blut gefordert wird. Ja? Wenn wir Reinigung haben durch das Blut Jesu Christi von unseren Sünden, dann wird uns dieses Gericht, dann wird uns Armageddon nicht treffen. Dann sind wir erkauft durch das Blut des Lammes. Und so, für die, die das nicht ergriffen haben und die babylonische Religion, kommt nun das Gericht in totaler Weise. Vers 21, ein starker Engel hob einen Stein auf wie ein großer Mühlstein. Schon mal gesehen, so große Mühlsteine, aber ganz große, und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Das ist ein Bild, dieser Stein ist so schwer, der sinkt auf den tiefsten Meeresgrund und wird nie mehr auftauchen. Ja, diese falsche Religion ist dann zu Ende. Im tausendjährigen Reich wird die nicht mehr auftauchen, in der Ewigkeit schon gar nicht. Und wird uns auch nicht mehr verführen. Es wird nur, wenn Satan noch einmal losgelassen wird, nach dem tausendjährigen Reich, im Aufruhr von Gog und Magog, nochmal eine letzte kurze Zwischenepisode erfolgen, aber dann in der Ewigkeit wird nichts Unreines im neuen himmlischen Jerusalem Zugang haben.
Ja, und nun zum letzten Punkt, zum letzten Teil C, das Verhalten der Gläubigen und der wahren Gemeinde. Nun, wir stellen fest, Babylon geht mitten durch die Gemeinden und mitten durch die Herzen hindurch. Wir können nicht sagen, nur in Rom ist Babylon. Rom ist sicherlich das Zentrum und die römische Religion, die römisch-katholische Religion, ein wichtiger Kernbereich Babylons. Aber Babylon ist alle falsche Religion auf Erden, auch bei Protestanten, auch bei Orthodoxen, auch bei Anglikanern, Methodisten, Mennoniten, Baptisten und wie sie alle heißen. Alle falsche Religion. Und ich werde gleich abschließend noch die Unterschiede zwischen Brautgemeinde und Hure Babylon an einigen wichtigen Eckpunkten uns aufzeigen. Aber zunächst der Aufruf, geht aus, damit ihr euch nicht teilhaftig macht ihrer Sünden. Das ist ganz entscheidend. Abraham ging aus Haran, Lot ging aus Sodom heraus, Israel ging auch aus Ägypten heraus. Alles Bilder für Sünde und dämonische Knechtschaft. Da sind sie herausgerufen worden vom Herrn. Und die Gemeinde Gottes, die Gläubigen sollen aus dem Babel der Endzeit herausgehen. Wo wir merken, dass eine Gemeinde und eine Kirche nicht mehr reformierbar ist, sollen wir sie verlassen. Wir sollen zwar auftreten, solange es noch eine Hoffnung gibt, dass Umkehr geschieht, dass man auf Gottes Wort hört, aber wenn man nicht mehr bereit ist auf Gottes Wort und die warnenden Stimme der Warner zu hören, ja, dann ist die Zeit zu fragen, habe ich da noch meinen Platz, verpulvere ich nicht meine Energie, wo ich doch nichts mehr ändern kann, sollte ich nicht lieber mich mit anderen wirklich Gläubigen versammeln, die es sicherlich auch in jeder Gegend gibt. Hier sind auch viele, ja, die versprengt sind, die keine Heimat mehr haben in ihren Gemeinden und merken, bei uns hat der Zeitgeist die Überhand gewonnen. Bei uns wird nicht mehr biblische Musik gemacht, sondern unbiblische. Bei uns werden okkulte Praktiken gemacht, dass die Leute nach hinten umfallen. Jesaja 28, Vers 13, ein Zeichen des Gerichts. Ganz klar, dieses nach hinten fallen in Trancezustände. Oder bei uns werden mystische Elemente eingeführt, kommt plötzlich der Rosenkranz und Weihrauch und Priestergewänder und was alles plötzlich abläuft. Ja, das sind alles gefährliche Dinge und das sollten wir wachsam sein. Ich könnte jetzt noch viele weitere Beispiele nennen. Prüfet diese Dinge, ob es vom Geist Gottes ist oder nicht. Prüfe die Geister, da sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. 1. Johannes 4, Vers 1. Und wenn es nicht mehr anders geht, dann verlasst falsche Religionssysteme. Und nun, aus Zeitgründen kann ich es nur noch verlesen. Ich habe mal eine Gegenüberstellung verfasst, auch schriftlich. Was sagt die Heilige Schrift über den Unterschied zwischen Hure Babylon und Brautgemeinde Jesu Christi? Folgende Kennzeichen nochmal abschließend zusammenfassen, bevor wir dann morgen den Sieg Jesu Christi, die Hochzeit des Lammes, etwas Freudiges und Strahlendes betrachten wollen. Aber nun nochmal diese Gegenüberstellung. Die Gemeinde ist die Braut, die Hure ist die von Gott abgefallene Kirche, die nichts mehr mit seiner Wahrheit zu tun hat. Die Gemeinde ist Jesus Christus untertan, die Hure aber sitzt auf dem Tier, dem Antichristen. Offenbarung 17, Vers 3. Die Gemeinde hat ihre Verheißung im neuen, im himmlischen Jerusalem. Die Hure ist das große Babylon, das untergehen wird. Die Gemeinde ist ein Organismus, etwas Lebendiges, durch Gottes Geist geprägt und belebt, während Babylon eine Weltorganisation ist, die aufgebaut wird durch Druck, Zwang und falsche Religiosität. Wird organisiert von Menschen, ist nicht von Gottes Geist lebendig gestaltet. Die Gemeinde ist arm, die Hure aber schmückt sich mit kostbarsten Gewändern, will äußerlich etwas scheinen und gelten. Die Gemeinde geht durch irdische Niedrigkeit, Verachtung und Verfolgung hindurch zur himmlischen Herrlichkeit. Die Hure aber ist auf Geld und Macht aus. Sie ist äußerlich prachtvoll, aber innerlich tot. Fäulnis, Moder innerlich. Die Gemeinde passt sich nicht dem Zeitgeist an, sondern ist Salz und Licht der Welt. Die Hure stellt sich der Welt gleich und vertauscht Gottes Geist mit dem Zeitgeist. Die Gemeinde hält Jesus Christus als dem einzigen Herrn und Erlöser die Treue und lehnt jede Religionsvermischung ab. Würde nie bei Assisi oder solchen Kirchentagen mitmachen, wo Vertreter verschiedener Religionen ein Forum bekommen. Die Hure dagegen betreibt Hurerei. Das heißt, sie setzt heidnische Götzen mit dem Gott der Bibel gleich und vermischt die Religionen und Ideologien. Die Gemeinde setzt sich zusammen aus Gläubigen in allen Denominationen, die nur Gott wirklich kennen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7. Die Hure aber bringt die wahrhaft Gläubigen zunehmend in Bedrängnis. Innerhalb der Denominationen, aber auch die, die schon außerhalb sind, werden als Sektierer, als Fundamentalisten und Ähnliches an den Pranger gestellt. Die Gemeinde fällt nicht auf falsche Zeichen und Wunder herein, die in der Endzeit besonders zunehmen. Matthäus 24, Vers 24. Die Hure aber lenkt durch falsche Zeichen und Wunder von den rettenden Wunden Jesu ab. 2. Thessalonicher 2, Vers 9 und Offenbarung 13, Vers 13. In Verbindung mit den falschen Propheten wird sie eine Gaukel-Zauberkomödie den Leuten vorführen. Prüfen wir gerade auch solche Dinge. Und letzter Unterschied, die Gemeinde wartet auf Jesu Wiederkunft. Sie bereitet Jesus Christus den Weg, indem sie viele in seine Nachfolge ruft. Die Hure aber, die falsche Religion, bereitet dem Antichristen den Weg, der sie zunächst für sein religiöses Gaukelwerk missbraucht, um sie anschließend fallen zu lassen. Und in dieser Situation stehen wir zusehends, dass das sich nun ausbreitet. Und deshalb seid wachsam, ja, damit ihr nicht in diesen Sog der Vermischung hineingezogen werdet. Prüft, wo ihr steht, wo eure Gemeinde steht und zieht die Konsequenzen. Amen.